Hallo und herzlich willkommen zum deutschsprachigen Programm von Radio Prag. Am Mikrofon ist Thomas Kirschner. Zunächst die Nachrichten. Die Einigung der EU-Finanzminister zum Europäischen Stabilitätspakt hat in den nächsten Jahren keine allzu großen Auswirkungen auf die Tschechische Republik. Das sagte Tschechiens Ressortchef Bohuslav Sobotka gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK. Prag hat noch bis zum Jahr 2008 Zeit, um das jährliche Budgetdefizit auf die erlaubte Grenze von 3% des Bruttoinlandsproduktes zu senken. Lediglich für langfristige Projekte, wie etwa die angestrebte Rentenreform, sei der Stabilitätspakt im Moment von größerer Bedeutung, so Sobotka. Die EU-Finanzminister haben in der Nacht auf heute beschlossen, die sogenannte 3%-Grenze beizubehalten. Ausgaben, die der Vereinigung Europas dienen, sollen dabei jedoch berücksichtigt werden. Die neue Übereinkunft müssen noch die Staats- und Regierungschefs absegnen. Die größte tschechische Bank, die ČSOB-Gruppe, hat im vergangenen Jahr einen Reingewinn von 6,8 Milliarden Kronen, rund 227 Millionen Euro, erzielt. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das einen Zuwachs um 9%. Die aktuellen Zahlen wurden heute bekannt gegeben. Der Anstieg des Gewinns ist demnach vor allem auf das große Interesse an Immobilienkrediten sowie auf das Kreditgeschäft mit kleinen und mittleren Unternehmen zurückzuführen. Die ČSOB-Bank gehört mehrheitlich der belgischen KBC-Bank und hat in Tschechien mehr als 3 Millionen Kunden. Die Polizei im südmährischen Slien hat gestern am Nachmittag den 33-jährigen Fahrer eines Rettungswagens festgenommen, der 2,55 Promille Alkohol im Blut hatte. Die Polizei untersucht den Vorfall und hat eine Strafanzeige gestellt. Die Leitung des Rettungsdienstes hat noch keine Stellungnahme abgegeben. Während der Fahrt zu einem Einsatz hatte der Notarzt aus dem Wagen gemeldet, dass sich der Fahrer nicht wohlfühle. Dennoch hatte das Rettungsteam den Einsatzort erreicht, wo Polizisten auf die Alkoholisierung des Fahrers aufmerksam geworden waren. Die Tschechische Republik wurde im vergangenen Jahr von 7,9 Millionen ausländischen Touristen besucht. Das bedeutet einen Zuwachs von 19,4% gegenüber dem Jahr 2003 und einen neuen Besucherrekord. Die Zahlen gab heute die Regierungsagentur Czech Tourism bekannt. Die betreffende Statistik beruht nur auf Angaben aus offiziellen Beherbergungsbetrieben wie Hotels, Pensionen und Campingplätzen. Die meisten Besucher kamen dabei wieder aus Deutschland. Im Jahr 2004 waren es etwa 2 Millionen. In Prag sind ungefähr 30 großflächige Werbeplakate mit der Aufschrift »Ich schäme mich für meinen Premierminister« aufgetaucht. Die Organisatoren wollen damit gegen die ihrer Ansicht nach unzureichende Art protestieren, mit der Premierminister Stanislav Gross seine Eigentumsverhältnisse in der Öffentlichkeit erklärt hat. Die Aktion wurde von einem Werbeunternehmer gestartet und gibt jedem die Möglichkeit, sich für 3000 Kronen, also etwa 100 Euro, neben dem erwähnten Slogan auf einem Foto zu zeigen. Die Plakate hängen vorwiegend vor großen Einkaufszentren und an Autobahnbrücken. Etwa 200 Menschen demonstrierten gestern in Prag gegen die Irak-Politik der USA. Wie auch in anderen europäischen Städten fand die Protestkundgebung anlässlich des 2. Jahrestages der amerikanischen Invasion im Irak statt. Die Organisatoren verlasen eine Petition, in der sie die Einhaltung internationalen Rechts, den Abzug der US-Truppen und das Ende der Okkupation im Irak forderten. Erst am Freitag hatte das Meinungsforschungsinstitut CVVM eine Umfrage veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass 64% der Tschechinnen und Tschechen dem Angriff auf den Irak negativ gegenüberstehen. Nachdem in den vergangenen Tagen mehrere Flüsse über die Ufer getreten waren und in einigen Gebieten Tschechiens die höchste Hochwasserwarnstufe galt, hat sich die Lage gestern beruhigt. Zunächst wird mit keinem erneuten Ansteigen der Pegelstände gerechnet. Laut Experten hat auch die riffstarke Abkühlung bei der Minderung der Hochwassergefahr eine Rolle gespielt. Soweit die Nachrichten.
Tagesecho.
Vielen Dank ins Nachrichtenstudio. Durch das weitere Programm führt Sie nun Gerald Schubert. Gleich im Anschluss hören Sie also unser Tagesecho, unter anderem mit folgenden Themen. Eine Parteikonferenz der Christdemokraten bestätigt vorerst deren Konfrontationskurs gegen den sozialdemokratischen Regierungschef Stanislav Gross. In Jihlava, Iglau, ging am Wochenende die traditionelle tschechisch-deutsche Konferenz über die Bühne. Radio Prag war dabei. Und in den Automobilwerken Škoda droht ein Streik der Belegschaft. Das und mehr also im nun folgenden Tagesecho. Im Anschluss daran gibt es eine neue Ausgabe der Sendereihe heute am Mikrofon, wo wir Sie diesmal in das Prager Haus in Brüssel einladen, konkret zu dessen Leiter Jan Kokal. Also bleiben Sie dran. Vorgezogene Parlamentswahlen als eine der Lösungen der jetzigen Regierungskrise scheinen nach dem Wochenende wieder etwas realer zu sein. Wenigstens wenn man von den jüngsten Erklärungen der Spitzenpolitiker der Regierungskoalition ausgeht. Martina Schneiberkova fasst zusammen.
Die Christdemokraten werden in der Regierungskoalition bleiben, wenn Premier Stanislaw Gross zurücktreten wird. Falls Gross nicht zurücktreten wird, wollen die Christdemokraten über vorgezogene Wahlen verhandeln. Dies sagte der Parteivorsitzende der Christdemokraten Miroslav Kalousek am Samstagabend nach einer Konferenz seiner Partei. Dabei verabschiedete die Parteiführung eine Erklärung, die sich jedoch als weniger konkret erwies. Darin hieß es, die Konferenz habe den Parteivorstand damit beauftragt, mit einer neuen Führung der Sozialdemokraten solche Änderungen des Koalitionsvertrags zu vereinbaren, die zur Lösung der Regierungskrise führen würden. Parteichef Kalousek dazu.
Was die Änderungen anbelangt, für uns kommt entweder das weitere Bestehen der jetzigen Regierungskoalition mit dem von uns verlangten Personenwechsel im Premierministerposten in Frage, oder aber, wenn so etwas unmöglich wäre, dann kommt die Aufnahme der Verhandlungen über eine möglichst schnelle Durchführung von vorgezogenen Parlamentswahlen in Frage.
Durch Kalouseks offene Worte über vorgezogene Wahlen wurden der Tageszeitung Lidové Noviny zufolge einige der Konferenzteilnehmer überrascht. Der Vorsitzende der Christdemokraten in Prag, Marian Hoschek, ließ verlauten, wäre die Erklärung der Konferenzteilnehmer so formuliert, wie sie später in den Medien gedeutet wurde, hätten mehrere Christdemokraten sie wahrscheinlich nicht unterstützt. Ende des Zitats. Der Einzige, der die Erklärung nicht unterstützte und sich der Stimme enthielt, war Außenminister Cyril Svoboda. Seinen zufolge hat die Abstimmung nicht direkt Premier Gross betroffen.
Das ist nur eine mögliche Interpretation, denn die Erklärung lautet, man muss Änderungen des Koalitionsvertrags herbeiführen, die zur Beendigung der Regierungskrise führen. Und da bieten sich bestimmt mehrere Möglichkeiten an.
Die Politologen unterscheiden sich in ihren Meinungen darüber, ob der Standpunkt der Christdemokraten zu den vorgezogenen Parlamentswahlen führen wird. So ist beispielsweise Bohmeldörl der Meinung, dass der Standpunkt der Christdemokraten wahrscheinlich einen Entgegenkommensschritt gegenüber den oppositionellen Bürgerdemokraten darstelle. Denn die Demokratische Bürgerpartei befürwortet eindeutig diese Lösung. Unter dieser Lage sei es, so der Politologe, die einzige vernünftige Lösung, die jedoch nicht durchzusetzen sei. Nach Meinung des Politologen Rudolf Kutschera wird die Entwicklung wirklich zu den vorgezogenen Parlamentswahlen führen, falls sich die Christdemokraten bereits dazu entschieden hätten. Die Durchführung vorgezogener Wahlen ließ zum ersten Mal auch ein sozialdemokratischer Spitzenpolitiker zu. Der Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, Lubomír Zaorálek, räumte in einer am Sonntag vom öffentlich-rechtlichen tschechischen Fernsehen ausgestrahlten Fernsehdebatte ein.
Das ist eine der möglichen Varianten, wenn sich die Lage so entwickelt, dass die Christdemokraten die Regierung verlassen. Die Iglauer Gespräche wurden bereits zur tschechisch-deutschen Tradition. Am vergangenen Wochenende haben sich zum 14. Mal Politiker, Historiker und Vertreter von Verbänden in Jihlava-Iglau zusammengefunden, um über das kollektive Gedächtnis und seine politische Umsetzung zu sprechen. Vara Prochaskova war dabei.
Die Organisatoren der Konferenz, die Bernhard-Bolzano-Stiftung und die katholische Ackermann-Gemeinde, haben als diesjähriges Motto eine Frage gestellt. Können wir uns erinnern? Alle 180 Teilnehmer waren sich einig, dass man sich erinnern muss. Aber auch nach dem Ende der Konferenz bleibt offen, wie man sich erinnern sollte. Das einführende Referat hat Professor Alfred Grosset aus Paris übernommen und hat sich eindeutig gegen die Kollektivschuld sowie gegen die Existenz einer Kollektiverinnerung ausgesprochen. Die Kollektivschuld müsse man durch den Begriff der Kollektivhaftung ersetzen und ein kollektives Gedächtnis existiere gar nicht, so Grosser.
Kollektiverinnerung, ich habe heute Abend sehr viel dagegen gesprochen, denn Kollektiverinnerung ist im Allgemeinen etwas, was überliefert worden ist zu einer Zeit, wo man gar nicht selbst gelebt hat, also kann man sich gar nicht erinnern und das hätte anders überliefert werden können.
Ein Mittelpunkt der Diskussionen in Jihlava waren institutionelle Darstellungen der Erinnerung in unterschiedlichen Formen. Die Mehrheit der Konferenzteilnehmer war sich einig, dass ein Zentrum gegen Vertreibungen entstehen sollte. Es herrschte jedoch kein Konsens über die Form so einer Stätte. Ein Befürworter des Zentrums gegen Vertreibungen ist auch der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft katholischer Vertriebenenverbände, Herbert Werner. Nach seiner Ansicht kann man sich nur gemeinsam erinnern. Deshalb sollte ein internationales Zentrum in Berlin entstehen.
In einer zentralen Stätte lassen sich die Dinge besser in der Gesamtschau, bitte den Begriff zu beachten, in der Gesamtschau besser darstellen, als wenn ich regionale oder landsmannschaftliche Darstellungen habe. Die können hervorragend sein, nur sie geben jeweils einen einzelnen Ausschnitt aus der Vertreibung, aus der Erfahrungswelt von Menschen, die miteinander gelebt haben, die dann getrennt vertrieben wurden. Deswegen braucht es eine Gesamtstätte.
Die tschechische Sicht zur Entstehung eines Zentrums gegen Vertreibungen in Berlin fasst der Publizist Václav Žák zusammen.
Já jsem přesvědčen o tom, že Čechům je poměrně jedno, jestli bude centrum proti vyhnání.
Ich bin überzeugt davon, dass es den Tschechen relativ egal ist, ob dieses Zentrum in Berlin entsteht oder nicht. Das Einzige, was sie interessiert, ist, ob eine Gefahr besteht, dass Deutschland die Eigentumsforderungen wieder öffnet. Da sind die Tschechen besonders sensibel. Sonst wollen sie den Deutschen nicht befehlen, was sie über die eigene Geschichte denken sollen. Das machen leider unsere polnischen Kollegen.
Co si mají o svých dějinách myslet, což bohužel dělají někteří polští kolegové.
Der tschechisch-deutsche Rahmen wurde auch durch die Anwesenheit von Experten aus Österreich, Polen, der Slowakei sowie aus Frankreich erweitert. Das Iglauer Symposium sollte also nicht nur bilaterale Konferenz bleiben, sondern sich in den kommenden Jahren zu einer mitteleuropäischen Plattform entwickeln, sagte Andrzej Maciejka von der Bernard-Bolzano-Stiftung.
Der Lokomotive der tschechischen Wirtschaft, der dem VW-Konzern zugehörigen Aktiengesellschaft Škoda Auto, geht es gut, so an meinen. Ein im Jahr 2004 erzielter Gewinn von 3,5 Milliarden Kronen, das sind ca. 120 Millionen Euro, sorgt für Freude und für Begehrlichkeiten. Denn die gerade laufenden Lohntarifverhandlungen zwischen Management und Arbeitnehmerschaft nehmen an Härte zu. Weshalb es nicht leicht ist, einen tragfähigen Kompromiss zu finden, dazu mehr von Lothar Martin.
Dank ihrer Marken Audi und Škoda konnte Europas größter Autokonzern, die Volkswagen-Gruppe, den europaweiten Marktanteil im Februar auf 18,2% ausweiten. Dennoch sieht der künftige Chef der Markengruppe Volkswagen, Wolfgang Bernhard, auch in seinem Unternehmen Kosten- und Qualitätsprobleme. Das ist ein generelles Problem aller europäischen Hersteller. Damit stehen wir nicht allein, sagte Bernhard unlängst der VW-Mitarbeiterzeitung Autogramm. Was der 44-jährige Manager, der seit dem 1. Februar dem Konzern angehört, damit meint, ist klar. Die außereuropäische Konkurrenz, besonders jene aus Japan und Südkorea, bietet derzeit qualitativ bessere und kostengünstiger Produkte an, weshalb sie Europas Autoschmieden in Zugzwang bringt. Das gilt mittlerweile mehr denn je auch für die Škoda-Autobauer aus Mladá Boleslav, die bisher vor allem deshalb so erfolgreich waren, weil sie dank der relativ billigen tschechischen Arbeitskräfte Fahrzeuge von internationalem Format zu erstaunlich günstigen Preisen auf den Markt bringen und daher auch gut verkaufen konnten. Doch die Arbeitnehmer aus Mladá Boleslav sowie den Zweigwerken in Vichlabi und Kvasiny wollen schon etwas mehr abbekommen vom großen Kuchen, den sie Jahr für Jahr mit erwirtschaften. Da waren sie in den bisherigen 10 Verhandlungsrunden zum neuen Tarifvertrag alles andere als einverstanden mit dem Lohnangebot, das ihnen von der Unternehmensleitung offeriert wurde. Dazu erklärte der Vorsitzende der internen Gewerkschaftsorganisation Jaroslav Povšík.
Ich wundere mich nicht, dass sich die Firmenleitung in Schweigen hüllt, denn sie hat bisher ein solch unmoralisches Angebot unterbreitet, das die Öffentlichkeit wohl nicht erfahren sollte. Der Vorschlag bestand darin, über einen Zeitraum von 15 Monaten eine Nullrunde zu vereinbaren und erst vom 1. Juli 2006 bis zum 30. Juni 2007 Lohnerhöhungen vorzunehmen. Außerdem sollten das 13. Gehalt gekürzt und durch andere Vergünstigungen ersetzt werden, sowie weitere und weitere Sachen geändert werden.
Inzwischen hat die Škoda-Chefetage ihren Beschäftigten eine Lohnerhöhung in Höhe der Inflation angeboten. Doch die betrug im Februar ganze 1,7%. Die Firmenbosse argumentieren damit, dass die Škoda-Arbeitnehmer mit einem Bruttomonatslohn von rund 23.600 Kronen, das sind ca. 800 Euro, schon zu den Besserverdienenden in Tschechien zählen, wo es im Jahr 2004 monatlich im Durchschnitt nur 18.035 Kronen, ca. 600 Euro zu verdienen gab. Die Gewerkschafter von Škoda fordern jedoch eine Erhöhung des Tariflohns von 10%. Andernfalls so drohen sie, den Lohntarifkampf zu intensivieren. Jaroslav Provšík äußerte dann auch, wie man den Druck erhöhen will.
Falls die Firmenleitung ein wesentlich verbessertes Angebot unterbreitet, dann können wir darüber verhandeln. Andernfalls aber werden wir unsere vorbereitete Demonstration zur Sprache bringen, und zwar in Form eines dreistündigen Warnstreiks, bei dem jede Schicht die Arbeit für eine Stunde aussetzen wird.
Bisher konnte bei Škoda noch jedes Jahr hinsichtlich der Erhöhung des Tariflohns eine Einigung erzielt werden. Darauf setzen die Firmenchefs erneut. Doch die Kluft ist größer denn je, weshalb die Tonart rauer und die Bandagen härter sind, mit denen beide Vertragsseiten um die Gehälter feilschen. Bis zum 31. März aber sollte man sich geeinigt haben, da der aktuelle Tarifvertrag an diesem Tage abgelaufen ist.
Das war für heute unser Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Und weiter geht es mit einer neuen Ausgabe unserer Sendereihe heute am Mikrofon. In der vorigen Ausgabe konnten Sie ein Gespräch mit dem tschechischen Kommissar Wladimír Špidla hören. Nun lade ich Sie ein, mit mir den Besuchsreigen durch Brüssel fortzusetzen. Wir sind diesmal zu Gast bei Jan Koukal, dem ehemaligen Prager Oberbürgermeister und jetzigen Direktor des sogenannten Prager Hauses in Brüssel.
Heute am Mikrofon.
Brüssel, Europaviertel, Schumannplatz. Auf der einen Straßenseite der Sitz des Europäischen Rates, direkt gegenüber Mission. Bei der Kommission biegen wir in eine Seitengasse ein, vorbei an einigen Hotels, die vor allem während der großen EU-Gipfeltreffen von Journalisten aus aller Welt bevölkert werden. Die gläsernen Verwaltungszentren der Europäischen Union haben wir bereits hinter uns gelassen, und nach nicht einmal 5 Minuten kommen wir auf einen Platz, der gesäumt ist mit den typischen Brüsseler Bürgerhäusern, 3- bis 4-stöckig meist, eher schmal, oft mit einem schmucken Erker und kleinen Vorgarten. Eines davon ist das sogenannte Prager Haus. Es empfängt uns sein Leiter, Jan Koukal.
Tak nacházíme se v historickém domě, který Praha zakoupila asi tak před 3 lety.
Wir befinden uns hier in einem Haus aus dem Jahr 1839, das die Stadt Prag für etwa 3 Jahren gekauft und anschließend renoviert hat. Es liegt auf dem Ambiorixplatz, der vor 200 Jahren der zweitbedeutendste Platz in Brüssel war. Heute gehört er zum Verwaltungsviertel der Europäischen Union. Die Lage hier erschien offenbar noch vielen anderen Städten und Regionen günstig. In unmittelbarer Nähe sind, glaube ich, 6 verschiedene Vertretungen aus Deutschland. Gleich gegenüber ist das skandinavische Haus, jetzt soll noch die kroatische Botschaft hierher kommen. Die Dichte an solchen Vertretungen ist also sehr hoch, und so entsteht ein homogenes, recht angenehmes Arbeitsklima. Wenn wir etwa gemeinsam Seminare vorbereiten, dann gehen wir nur über die Straße, um uns zu treffen. Und das ist natürlich sehr vorteilhaft.
Pracovními, když pořádáme seminář, tak přejdeme přes ulici s někým, a to je strašně výhodné, samozřejmě.
Welche Aufgaben hat nun das Prager Haus in Brüssel konkret? Direktor Jan Koukal.
Pražský dům skutečně není velvyslanectví hlavního města.
Das Prager Haus ist sicher keine Botschaft. Es gibt hier bereits 3 tschechische Botschaften. Also bei der EU, bei der NATO und in Belgien. Und das ist wirklich genug. Aber wir sind die Repräsentanz der Hauptstadt Prag. Und weil die meisten tschechischen Regionen hier noch keine selbstständigen Vertretungen haben, helfen wir auch ihnen bei der Vorbereitung von Verhandlungen, beim Zusammenstellen von Unterlagen und so weiter. Wir versuchen auch, eine Art Haus der böhmischen und mährischen Regionen zu etablieren. Vielleicht sogar gleich hier, ebenfalls auf diesem Platz. Wenn Sie also das nächste Mal kommen, dann werden wir vielleicht schon über das Haus der Regionen neben dem Prager Haus sprechen können.
Našich regionů vedle Pražského domu, což by bylo výhodné. Jinak ty úlohy jsou poměrně rozsáhlé.
Aber zurück zu unserem relativ großen Aufgabenbereich. Wir unterstützen Kommunal- und Regionalpolitiker, die hier regelmäßig europäische Institutionen aufsuchen und bereiten für sie verschiedene Materialien vor. Einer unserer Mitarbeiter beschäftigt sich darüber hinaus mit verschiedenen EU-Fonds. Aber der größte Teil der Arbeit besteht im Organisieren von Seminaren und Weiterbildungsprogrammen, gemeinsam mit anderen, auch nicht tschechischen Regionen. So veranstalten wir zum Beispiel mit skandinavischen, britischen oder deutschen Regionen viele gemeinsame Aktivitäten. Dadurch betreiben wir natürlich auch Networking und können später auf unsere guten Kontakte bauen, wenn wir diverse Projekte durchsetzen wollen. Die Menschen, die bei uns Vorträge halten, arbeiten oft in den EU-Generaldirektionen oder es kommen sogar die Kommissare selbst und sprechen über ihren jeweiligen Fachbereich. So lernen diese Leute auch uns kennen. Also ich würde das, was wir hier tun, als positiven Lobbyismus bezeichnen.
Obrazu a k nám blízko, což je takový ten pozitivní lobbyismus, bych řekl.
Seit ungefähr einem halben Jahr ist Gogol nun Direktor des Prager Hauses. Seither ist es um die Vertretung der tschechischen Hauptstadt in Brüssel wieder ruhiger geworden. Zuvor nämlich hatte das Prager Haus vor allem dadurch auf sich aufmerksam gemacht, dass die Geldflüsse aus der Heimat und die erbrachten Leistungen fort in einem eklatanten Missverhältnis standen. Mit anderen Worten, ein handfester Finanzskandal lag als dunkler Schatten über dem Haus. Mittlerweile ist dieser weitgehend überwunden, sagt Jan Kokal.
Já bych řekl, že jakási kontrolní zpráva to uzavřela, řekněme.
Ungefähr zu Weihnachten wurde die Causa im Rahmen eines Kontrollberichts abgeschlossen. Ich kann also sagen, dass wir dieses Problem nun hinter uns haben. Aber als ich hierher gekommen bin, da habe ich schon erwartet, dass das Haus knapp 3 Jahre nach seinem Kauf bereits in einem anderen Zustand sein wird. Dass es für Seminare oder Kursveranstaltungen entsprechend ausgerüstet ist, dass es Büroräume mit Licht und Heizung gibt. Es hat sich jedoch gezeigt, dass diese Dinge teilweise immer noch gefehlt haben. Aber ich glaube, jetzt haben wir mit einem neuen Team bessere Zeiten für die Prager Vertretung eingeläutet.
Gogol war früher 6 Jahre lang Oberbürgermeister von Prag. Sein Blick auf Großstädte ist der Blick eines erfahrenen Kommunalpolitikers. Was fällt Gogol als erstes ein, wenn er Prag und seine neue Heimat Brüssel miteinander vergleichen soll?
Praha má své genium loci a Brusel nepochybně také, ale první, co vás tady...
Prag hat seinen genius loci, Brüssel zweifellos auch. Aber der erste Unterschied, der einem sofort ins Auge sticht, der hat mit dem Denkmalschutz zu tun, mit dem Schutz des kulturellen Erbes und des architektonischen Charakters der Stadt. Da sind wir in Prag sehr streng. Wenn man das mit der relativ großen Willkür in Brüssel vergleicht, dann bin ich aber ganz froh, dass wir strenger sind. Obwohl es natürlich damals für mich als Oberbürgermeister bei der Durchsetzung von verschiedenen Projekten immer ein Problem war. Eine andere Sache ist die Infrastruktur, vor allem im Bereich des städtischen Verkehrs. Die Großzügigkeit von Brüssel mit seinen vielen Tunnels etc. sorgt dafür, dass die Stadt verkehrsmäßig sehr gut erschlossen ist, trotz des großen administrativen Drucks. Brüssel ist das Zentrum Europas. Autos gibt es hier in unvorstellbarer Menge. Das, was hier geschaffen wurde, das gibt es in Prag nicht einmal annähernd. Die Verkehrslösungen in Brüssel muss man einfach bewundern, das muss ich zugeben.
Daleko a to dopravní řešení tady nelze než obdivovat, to zas musím přiznat. Jsem rád ale, že v Praze není centrum evropské.
Aber ich bin froh, dass Prag nicht das Zentrum der EU ist und sich seinen Charakter bewahren kann, sofern sich die Stadt vernünftig entwickelt. Von Brüssel kann man das wegen des Drucks der europäischen Verwaltungsorgane leider nicht behaupten. Die Stadt leidet darunter. Wenn Sie in ein Gasthaus gehen wollen, in dem auch Belgier sind, dann müssen Sie jedenfalls aus diesem EU-Viertel hier wegfahren, in irgendeinen anderen Bezirk. Dort merken Sie dann, dass hier sehr angenehme Menschen leben, dass hier gut gekocht wird und dass man hier insgesamt gut leben kann.
Jednou zjistíte, že jsou to velice příjemní lidé a že tam dobře vaří, že tam se dá dobře žít.
Verlassen wir also das EU-Viertel, denken wir nicht mehr an Denkmalschutz und Infrastruktur, sprechen wir über die Mentalität der Menschen. Wie nimmt der Prager Jan Gogol seine Brüsseler Mitbürger wahr?
Es gibt bestimmt einen anderen Lebensrhythmus. Ich merke etwa, dass die Autos langsamer fahren, dass die Leute rücksichtsvoller sind. Der aggressive Fahrstil, den wir in Prag oft beobachten können, den gibt es hier nur sehr selten. Ich glaube, das spiegelt ein bisschen die Gemütlichkeit der Belgier wider, ihre Fähigkeit, das Leben zu genießen. Auch an den Wochenenden bleiben sie gerne in Brüssel, gehen hinaus auf die Straße und beteiligen sich gerne an unterschiedlichen Aktivitäten im öffentlichen Raum. Sie verbringen die Wochenenden aber auch damit, in andere Städte zu fahren. Sie nehmen sich dort ein Hotel, sehen sich die Stadt an, gehen auf Märkte und so weiter. Die Prager hingegen sind irgendwie hektischer und ständig auf der Flucht vor ihrer Stadt. Tatsache ist auch, dass die Brüsseler länger in den Abend hineinleben als die Prager. Zum Teil liegt das an der geografischen Lage. Die Zeitzone ist ja dieselbe, aber nach dem Sonnenstand beträgt der Unterschied doch etwa 1 Stunde. Und so sind hier die Leute zum Beispiel bis 2 oder 3 Uhr früh in verschiedenen Jazzclubs. In Prag ist das nicht üblich. Die politische Heimat von Jan Kokal ist übrigens die Demokratische Bürgerpartei ODS. Die Wähler der ODS sind laut Umfragen überaus pro-europäisch eingestellt. Die Partei selbst gilt hingegen als sehr EU-kritisch. Was sagt ja dieser etwas paradoxen Entwicklung der Partei? Manche finden unsere Haltung skeptisch. Ich bezeichne sie lieber als vorsichtig. Viele Menschen stimmen uns darin zu. Und unsere Ansicht bedeutet noch lange nicht, dass wir gegen das gesamte Konzept der Europäischen Union sind. Damit ist die heutige Ausgabe unserer Sendereihe heute am Mikrofon am Ende angelangt und auch unsere gesamte Sendung endet nun. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich am Mikrofon Gerald Schubert. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě byla Rádio Praha od 9:30 na frekvenci 11 600 kHz, dále od 12:00 na frekvenci 11 640 kHz, od 13:30 na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 16:30, 18:30 a 20:30 na frekvenci 5930 kHz a také od 22:00 na frekvencích 5930 a 9435 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha na frekvenci 21 745 kHz v 9.30, 10.30 a 14:30. Na frekvenci 15 710 kHz vysíláme v 16:30.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 0:30 na frekvenci 7345 kHz, od 2:30 na frekvenci 6200 kHz a od 3:30 na frekvencích 6200 a 7345 kHz. Pro Severní Ameriku také vysíláme od 14:00 na frekvenci 21 745 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 0:30 na frekvenci 5930 kHz, od 2:30 na frekvenci 7345 kHz a od 22:00 na frekvenci 9435 kHz nebo 5930 kHz.
V Ázii nás zachytíte od 10:30 12:00 na frekvenci 21 745 kHz, dále od 18:30 na frekvenci 9015 kHz a od 20:30 na frekvenci 9430 kHz.
Pro Austrálii jsou určeny tyto relace. Od 12:00 na frekvenci 21 745 kHz, od 18:00